Herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. In dieser Folge geht es um eine große Frage. Was brauchen eigentlich Kinder wirklich, um gut aufzuwachsen? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Sebastian Kurtenbach. Als Professor für Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der FH Münster ist seine Forschung geprägt von einer räumlichen Perspektive auf die Gesellschaft. Gemeinsam mit Aladin Elmar Falani und Klaus-Peter Strohmeier hat er das Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz geschrieben. Darin zeigen sie, in einer alternden Gesellschaft werden Kinder immer mehr zur Minderheit. Und das, obwohl sie eigentlich der Schatz dieser Gesellschaft sind. Wir sprechen natürlich über Schule, über Familie, über Nachbarschaft, über Community Center, über Kulturwandel und echte Partizipation. Und wir sprechen darüber, warum es manchmal schon einen Erwachsenen braucht, der einfach verrückt nach einem Kind ist. Und natürlich geht es auch um die Frage, was können Lehrkräfte ganz konkret tun? Vielen Dank an Sebastian. Und viel Spaß beim Gespräch.
Ja, erstmal nochmal total toll, dass das geklappt hat jetzt. Genau. Und schön, dass du da bist. Und Podcast heißt ja Zwischen Kopf und Kreide. Das ist immer meine erste Frage. Wo würdest du dich da selber einordnen?
Ja, ich bin eher Richtung Kopf unterwegs als Wissenschaftler und an der Hochschule arbeiten wir schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr mit Kreide.
Ja. Vielleicht magst du mal beschreiben, also wenn ich jetzt jemand an der Theke ansprechen würde, was machst du beruflich? Was würdest du dem antworten?
Also ich bin gelernter Sozialarbeiter, das muss man wissen, und ich beschäftige mich schon seit ganz vieler, ganz langer Zeit, und das ist vielleicht ungewöhnlich für diesen Podcast, mit Orten, mit Quartieren, mit Stadtquartieren, mit Orten, wo Menschen ihren Alltag verbringen, Menschen lernen, was als normal angesehen wird und damit eben auch ein Teil der Lebenswelt, wo Kinder aufwachsen und sozialisiert werden. Das ist so meine Linse, auf die ich durch die ich auf Gesellschaft blicke, durch räumliche Zusammenhänge. Und so bin ich, weil ich auch schon seit vielen Jahren mit Aladin Elmar Falani und Klaus-Peter Strohmeier zusammenarbeite, einer der Autoren des Buches Kinderminderheit ohne Schutz geworden. Und wir haben ja drei Perspektiven, die wir da zusammenbringen. Aladin Elmar Falani als wirklich profilierter Bildungsforscher bringt den Schwerpunkt auf das Thema, was passiert eigentlich in Schulen, mit Klaus-Peter Strohmeier als derjenige, der schon seit Jahrzehnten Familienforschung betreibt, was passiert in Familien. Und ich frage eigentlich, was passiert zwischen Schule und Familie, nämlich Alltag. Und das sind meistens für Kinder die Quartiere, in denen sie wohnen.
Wie ist es überhaupt erstmal dazu gekommen, dass ihr euch Kinder vor allem vorgenommen habt?
Also ganz ursprünglich, das muss man wissen, vor etwa 10 Jahren, also 2015, haben wir ein Sammelband rausgegeben, gemeinsam. Auf die Adresse kommt es an. Und die ursprüngliche Idee war, das einfach nochmal zu machen. Nach 10 Jahren zu gucken, was hat sich eigentlich geändert. Und wir saßen dann zusammen in Münster und dann kam uns auch relativ klar, dass wir kein Sammelband machen möchten, sondern eher ein Monographie-Projekt angehen wollen, weil wir in der Zwischenzeit vor allem Aladin und ich dann sehr viel auch eigenes Datenmaterial zusammengetragen haben, eine eigene Perspektive entwickelt haben. Und dann haben wir das praktisch zusammengepuzzelt rund um das Thema, was uns nämlich alle drei dann verbindet. Es hätte Migration sein können. Und dann aber eben auch Kindheit, weil ich mich sehr stark auch um Sozialisationseffekte von Quartieren kümmere. Und das war eines dieser beiden Themen, war logisch, dass es sein müsste. Und bei Kindheit kann man Migration eben auch sehr gut thematisieren, weil Superdiversität ein normaler Teil von Kindheit ist und die Problematisierung von Migration eine ziemlich erwachsene Angelegenheit ist.
Jetzt ist ja für mich vor allem ganz besonders ja auch Schule, aber auch die Bedürfnisse von Kindern. Aus deiner Sicht, was brauchen Kinder?
Also die Frage haben wir uns ja im Buch auch gestellt.
Ja.
Das ist ja die klassische, wer jemals bei Peter Strohmeier studiert hat, weiß, dass er die Hälfte seiner Seminare mit dieser Frage begonnen hat. Und das sehr vielen Jahrzehnten. Und wir geben ja einfache und schwere Antworten im Buch. Die einfache Antwort ist, jedes Kind braucht einen Erwachsenen, das in positiver Art und Weise verrückt nach einem ist. Die alte Bronfenbrenner-Hypothese. Und da ist auch eine ganze Menge dran. Kinder brauchen aber auch Orte, an denen sie sich wohlfühlen können. Und jetzt kommen wir schon ganz schnell Richtung Schule. Denn wir müssen uns auch klar machen, die Struktur von Kindheit heute, um diese Frage auch tatsächlich beantworten zu können. Und die Struktur von Kindheit heute ist dreifacherweise anders, als sie früher war. eine Sache ist, sie ist super divers. Das heißt, es gibt keine dominante große Gruppe mehr. Wenn man in eine durchschnittliche Grundschulklasse hier in Münster beispielsweise geht und fragt, welche Sprachen, Plural, man spricht, welche Religion, in welche Religion glaubst du, und so weiter und so fort, dann kommt ein unglaubliches Kaleidoskop auf an Diversität. Das gibt es selten. Ich würde auch die Wette eingehen, dass ein durchschnittlicher DAX-Vorstand weniger divers ist als eine durchschnittliche Grundschulklasse. Aber das eine sind international operierende Unternehmen, das andere der selbstverständliche Teil der Zukunft dieser Gesellschaft. Nur hat man damit bisher noch keine Rezepte gefunden, offenbar in Schule zumindest produktiv umzugehen. Im Sport und so weiter sieht das anders aus. Das ist eine von drei Sachen, die Kindheit anders macht, um dann die Frage zu beantworten, was brauchen Kinder? Die zweite ist, Kindheit ist fragmentiert. Das heißt, die Qualität der Ungleichheit zwischen Kindheit ist mittlerweile so deutlich geworden, dass wir nicht von einer Kindheit und auch nicht von einer gemeinsamen Kindheitsvorstellung mehr ausgehen können. Wir können es festmachen, Kinder wachsen in sehr unterschiedlichen Familien auf. Das heißt, neben Zeit und Geld auch Fertigkeiten, die weitergegeben können. Kinder wachsen in sehr unterschiedlichen räumlichen Zusammenhängen auf. Das können unterschiedliche großstädtische Quartiere sein. Kindheit in ländlichen Räumen kann zum Teil, wenn sie strukturschwache ländliche Räume sind, auch benachteiligender sein durchaus als urbane Quartiere. Aber die räumlichen Gegebenheiten, in denen Kindheit aufwachsen, sind sehr unterschiedlich. Kinder gehen in sehr, sehr unterschiedliche Bildungsinstitutionen. Und damit meine ich, dass nicht nur die baulichen Umgebungen zum Teil sehr unterschiedlich ist, sondern auch die pädagogischen Konzepte dahinter. Motiviertes Personal, genug Personal, irgendjemand, der sich überhaupt um einen schert. Dann Kinder sind sehr unterschiedlich eingebunden in informelle Lernwelten. Das können Vereine sein, aber auch Bewegungsflächen, Spielplätze und so weiter. Haben sie sehr unterschiedliche Zugänge zu. Und da sind wir wieder beim einen Erwachsenen, der in positiver Art und Weise verrückt nach einem ist. Kinder brauchen Erwachsenen, sekundäres Netzwerk außerhalb der Familie, die sie fördern. Das kann mal die Lehrerin sein, die auch fragt, wie läuft es denn bei dir eigentlich im Sportverein? Das kann ein Trainer sein in einem Sportverein, der sagt, wie geht's dir eigentlich? Also ein Stück weit aus der Rolle im positiven Sinne heraustritt und unterstützt. Und das Dritte, und das ist, wir kommen jetzt zum, was brauchen Kinder eigentlich? Das Dritte ist das veränderte Zeitregime. Kinder verbringen heute mehr Wachzeit in Bildungsinstitutionen als in Schulen. Das kann man sagen, das soll nicht so sein, so, aber das ist der Fakt, ne? Schon ab Grundschulalter. Das bedeutet auch, dass diese Bildungsinstitutionen wie Schule und OGS zusammen in der Lage sein muss, familienersetzende Leistungen zu erbringen. Nicht in Gänze, aber in Teilen familienersetzende Leistungen. Und jetzt gucken wir uns alle mal tief in die Augen und gestehen uns ein, das können die nicht. Überhaupt nicht. Es findet heute aber mehr Kindheit im Klassenzimmer statt als im Kinderzimmer. Aber die Institutionen sind darauf nicht ausgelegt. Also, was brauchen Kinder? Kinder brauchen eine Umwelt, in der vor allem im Hintergrund der Unterschiedlichkeiten, die sie alle mitbringen, trotz alledem adäquat gefördert werden können, lernen können, Unterstützung finden können, Zuspruch finden können und eine Idee von gemeinsamer Zukunft entwickeln können. So groß diese Wörter sind, so schwierig ist das auch umzusetzen in dem System, was heute da ist. Das kann das nicht. Das System ist angelegt von 8 bis 12 Uhr mit einer Vollzeitkraft zu Hause, meistens die Mutter, die alles ausgeglichen hat, was zwischen 8 und 12 Uhr nicht vermittelt worden ist. Das funktioniert heute nicht mehr. Wenn man es anders wieder haben wollen würde, was keiner will und auch politisch nicht durchsetzbar wäre, dann müsste man die Frauenerwerbstätigkeitsquote, vor allem wäre es die Frauenerwerbstätigkeitsquote, wieder sehr stark zurücknehmen. Will aber kein Mensch, können wir uns auch volkswirtschaftlich überhaupt nicht leisten. Und das bedeutet auch, dass wir uns in der alternden Gesellschaft, wo es doppelt so viele 60-Jährige wie 6-Jährige gibt und wir es nicht mehr leisten können, auch nur ein einziges Kind im Bildungssystem zu verlieren, weil über 50.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Das sind 9% eines jeden Jahrganges. Müssen wir das Bildungssystem offensichtlich so grundlegend umstrukturieren? Und damit meine ich nicht das Gymnasium abschaffen, sondern befähigen, die Leistungen zur Verfügung zu stellen, die Kinder brauchen, andere Fragen zu stellen. Und das ist ja schon die Frage, die du gestellt hast. Was brauchen Kinder? Stellt das Bildungssystem gar nicht. Ich stelle es immer nur mit einem Zusatz. Ich stelle die Frage, was brauchen Kinder, um diese Leistung zu erbringen? Das ist aber die falsche, erstmal die falsche Frage. Sondern wenn man sagt, was brauchen Kinder, um sich wohlzufühlen? Denn wir wissen aus Kindern, die sich wohlfühlen dort, wo sie sind, oder Menschen, wo sie wohlfühlen, wo sie sind, sind sie auch in der Lage, Leistungen zu erbringen, Dinge zu lernen, neue Kooperationen einzugehen. Aber die Frage, die das Peter Strohmeier in den sogenannten UWE-Studien gestellt hat, UWE ist eine Abkürzung, steht für Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern, lautet, wie geht's dir? Und es ist eine Schülerbefragung. Da werden Viertklässler, Siebtklässler und oder Neunklässler befragt, und zwar alle, die in einer Kommune. Ne? Und das ist interessant, wenn man das diese UWE-Studien Schulen vorstellt, weil dann merken sie, und da, ohne bösen Willen, diese Frage stellen wir nie. Da ist echt viel Kindheit zu finden in Schulen, aber das System ist nicht darauf angelegt, die Frage zu stellen, wie geht es dir? Und die UWE-Studie zeigt Folgendes. Wir gucken mal auf die UWE in der vierten Klasse. Das ist nämlich richtig interessant. Da gibt es einen Prädiktor, also eine Frage, die kurz ist, die man stellen kann, um das Wohlbefinden von Kindern vorherzusagen. Nämlich, gibt es einen Erwachsenen hier in der Schule, dem du wichtig bist? Einen. Das muss nicht die Lehrerin sein. Das muss nicht der Schulleiter sein. Das kann die Hausmeisterin sein. Das kann die Schulsozialarbeiterin sein. Ist völlig egal. Das kann auch so von mir aus die Frau sein oder der Mann sein, die bei der Essensausgabe arbeitet. Völlig egal. Irgendjemand. Und es gibt Schulen, da sagen das nicht mal 50% der Grundschüler. Die sind da schon seit 3,5 Jahren. Die verbringen da tatsächlich Kindheit. Ne? Und die sagen, gibt es keinen. Und das sind auch diejenigen, die dann sagen, ich fühle mich nicht wohl. Und das haben eine geringe Leistungsbereitschaft und so weiter. Aber es gibt auch Schulen, da sagen das fast alle Kinder. Und wenn man das dann kontrolliert, nach so, finde ich ja interessant, sind das eher Schulindex-Schulen, also mit hohem Schulindex, also hoher sozialer Belastung, oder sind das Schulen, die im benachteiligten Stadtteil wohnen, dann, ich habe gerade eine Masterarbeit dazu betreut, dann ist das komplett unabhängig davon. Was lernen wir daraus? Dass nämlich Schule es in der selber in der Hand haben kann, ihre eigene Schulkultur aufzubauen. Unabhängig davon, welche Schüler da eigentlich sind. Und das ist ja Gestaltungsspielraum. Man ist nicht nur gesellschaftlichen Strukturen ausgeliefert. Man kann etwas tun. Man muss sich aber trauen. Und daran, und da gibt es systematische Hürden im Bildungssystem. Und trotz einer durchaus vitalen Gruppe innerhalb des Bildungssystems, die auch was ändern will, und damit schließe ich explizit auch BildungspolitikerInnen ein, die wirklich etwas verändern wollen, aber die scheitern. Das können diese Scheitern der Veränderung auf der einen Seite und des Scheiterns von Kindern im Bildungssystem, das geht so nicht weiter.
Nee, da würde ich auch zustimmen. Das heißt, letztendlich nur in Anführungsstrichen die Frage, wie geht's dir, wäre schon ein großer Teil, aber ihr habt ja auch noch andere Lösungsvorschläge in eurem Buch.
Kommen wir doch, aber sofort, ne? Aber alleine die Frage zu stellen, ne? Wie geht's dir? Dann würde ja bedeuten, dass man mit Antworten was macht.
Ja,
Und
gut.
die Verarbeitungsleistung mit den Antworten, das kann das System so nicht. Und das ist auch fast okay, wenn es das nicht kann, weil es darauf nicht ausgelegt ist, es müsste sich dann Hilfe holen. Und das sind wir bei Community-Zentren. Wenn Schule
Naja,
merkt,
ja, warte kurz. Verarbeiten kann, also ich würde ja schon sagen, dass jede Lehrkraft an sich das schon verarbeiten kann in einem gewissen Maße, bis sie dann an eine Grenze stößt. Und dann kann es nicht mehr verarbeitet werden, ne? Aber man kann ja schon jedem Kind, und da würde ich jetzt ja auch nochmal, glaube ich, so den Appell raushauen, die Frage kann man ja schon auch stellen und man kann eben auch versuchen, auch, das kann man ja auch mit den Kindern besprechen, was können wir jetzt gerade in diesem System, was uns vorliegt, trotzdem ja tun, um dein Wohlbefinden zu verbessern.
ja, also, Coco, du hast ja recht, aber alleine dieses Begeben, ich rede mit dir, Kind, ne, kommen wir gleich nochmal drauf, ist im System nicht angelegt.
Das stimmt.
Ne? Aber wir bleiben mal ganz kurz, Sie merken, also Schule merkt, sie ist nicht in der Lage, im Teilen familienersetzende Leistungen zu verbringen oder auch das Wohlbefinden von Kindern in dem System zu fördern. Wahrscheinlich, man muss, das ist auch immer unser Anspruch gewesen, dass wir das Buch geschrieben haben, nur realistische Lösungen präsentieren. Ne? Und deswegen, wer allein überfordert ist, braucht Verbündete. Und jetzt kann man sich nicht immer sagen, wir brauchen so und so viele Milliarden mehr im Bildungssystem. Das kann man schon sagen, aber wir müssen feststellen, das wird nicht kommen. ich sage jetzt nicht, dass es nicht mal ein paar Millionen hier oder dort mehr gibt, aber insgesamt die großen Struktur, finanziellen Investitionen wird es
Letztlich, ja.
im Schulsystem, in der alternden Gesellschaft und einem vorherrschenden Sicherheitsdiskurs im Moment so nicht geben. Also arbeiten mit dem, was wir haben. Und was wir haben, finden wir meistens vor der Haustür. Da kommt wieder der Stadtsoziologe um die Ecke und sagt, da ist ja ganz viel. Ich weiß gar nicht, du arbeitest ja auch in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, und das ist nicht als Vorwurf oder so gemeint, wie viele Vereine sind eigentlich in Rheine aktiv? Wie viele Elterninitiativen oder Umweltinitiativen, von mir aus auch, gibt es eigentlich in Rheine? Welche sozialen Einrichtungen, welche Kultureinrichtungen gibt es denn eigentlich? Und wie können wir die es gibt, einladen, auch systematisch mit Schule zu kooperieren? Das kann man dezentral machen, mit einer sozialräumlichen Öffnung. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber wir kennen das auch aus anderen Ländern, wie beispielsweise Dänemark oder den Niederlanden, zwei Nachbarn von uns in Deutschland, dass man, wir haben das im Buch Community-Zentren genannt, man kann es auch Stadtteilcampus nennen und so. Das soll mir alles egal sein. Die Idee ist, ein Gebäude, am besten wäre es, ein Gebäude neben der Schule direkt zu haben, wo erstmal Vereine, Freiwillige, Feuerwehr und so weiter erstmal ihre Sachen machen können. Ne? Vereinsleben, Feuerwehrübungen und so. Ne? Und dann aber systematisch mit Schule kooperiert. Das heißt, jeden Dienstag um 15 Uhr gibt es auch ein Training der Freiwilligen Feuerwehr. Das findet sowieso statt. Das wird geöffnet für die Kinder, die da in der Schule sind. Da gibt es auch die lokale Bibliothek. Die macht dann auch jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr Basteln mit den Grundschulkindern und so weiter. Du kannst diese
Naja.
Basislinie folgen. Ja? Das ist nicht fancy. Das ist nicht Überforderung. Das ist das, was da ist. Nutzen für oder kooperieren mit für Schule. Die Effekte.
Aber ja, was mache ich denn dann aber mit strukturschwächeren oder ländlichen Gebieten oder wo zum Beispiel die Vereine, keine Ahnung, 20 Kilometer weg sind oder
Du wirst von mir nicht hören, dass dieses Konzept an jeder Nordseeinsel funktioniert.
ja, okay.
Stimmt,
Schade.
hast du recht.
Ich dachte, du hättest jetzt noch eine Lösung dafür.
Also realistisch bleiben,
Ja.
ne? Da, wo es geht, ich würde ja sogar sagen, Mittelstädten wie beispielsweise Bergheim oder Rheine oder Bautzen oder so, da wird das wahrscheinlich sogar noch besser gehen als in Mittelstädten. Aber klar, es wird immer Beispiele finden, wo das nicht geht. Und das Interessante ist in Diskussionen über Community-Zentren, es gibt Diskussionen, wo man immer sucht, warum das nicht geht. Und ich würde sagen, ja, es mag sein, dass es Gründe gibt, warum das nicht geht, aber ne, wir können uns doch auch Gründe zusammensuchen und aufzählen, wo das geht. Und dann wägen wir die mal gegeneinander ab und wir werden sehen, die Positivgründe, warum es das gehen kann und geben sollte, überwiegen. Und wenn man nach Gründen sucht, warum das nicht geht, gibt es drei, die mir immer begegnen, die man ernst nehmen muss. Das erste sind Liegenschaften. Es gibt nicht genug Platz. Wenn euch in Frankfurt gibt es viele Grundschulen, die sind denkmalgeschützt. Ich kaufe das Argument. Es gibt Liegenschaften, wo das nicht geht. Ich würde sagen, wir machen mal eine Abmachung, wir zwei. Lassen wir über dann, wo Leute sagen, das geht von den Liegenschaften her nicht, ein pfiffiges Architekturbüro drauf gucken. Wenn die sagen, es geht nicht, glaube ich das. Ne? Zweitens ist Kinderschutz. Kinderschutz, da würden ja schulfremde Erwachsene rumlaufen, die mit Kindern interagieren. Muss man richtig ernst nehmen, gibt es Konzepte zu. Ich habe mit Kolleginnen darüber gesprochen, die so richtig gut sind im Bereich Kinderschutz. Und die haben sich das angehört und angeschaut, was ich denen erzählt habe. Und gesagt, Sebastian, das kriegt man in den Griff. Man muss ein Konzept für entwickeln. Das ist aber nicht so kompliziert. Aber die Frage, warum es so etwas wie Community-Zentren nicht gibt, ist richtig aufschlussreich, weil sie die Barriere aufzeigt, die es immer im Bildungssystem gibt. Nämlich, wer darf einen Schlüssel haben? Es sind Fragen von Haftung. Das ist auch, wenn man pfiffige SchulleiterInnen interviewt und denen redet über Veränderungen und so, dann sagen die, ja, gut mal, ich würde gerne was ändern, aber ich weiß nicht, ob meine Schulaufsicht das mitmacht. Weil die Schulaufsicht stellt immer die gleiche Frage, immer die gleiche, nämlich gibt es jemanden, der klagen könnte? Und wenn das die Frage mit Ja beantwortet wird, dann ist auch eine Schulleitung in der Lage zu sagen, ich mache es trotzdem. Aber den Mut muss sie aufbringen.
Ja, und ich frage mich auch gerade so ein bisschen so dieses, du hast ja eben auch gesagt, die Gelder werden nicht kommen. Und trotzdem ist ja dieses Kinderschutzprogramm, da müssen Personen dann da sein, trotzdem und so weiter. Das ist ja, kostet alles ja trotzdem Geld. Woher soll, also alleine schon sich das, alleine schon, dass ich jemanden frage, kannst du das mal bitte angucken, das Konzept, und schauen, Architekten, wie auch immer, die wollen auch ja alle trotzdem dann auch dafür entlohnt werden. Das heißt, ne, also das
Also
muss ja
würden die
dann auch
Leute.
irgendwo herkommen.
Genau, also wir, aber gerade im Bereich Schulbau und Schul, also wir haben, wir sehen, ich kann es vor allem für Nordrhein-Westfalen sprechen, weil ich in NRW sehr viel unterwegs bin. In NRW werden gerade echt viele Schulen geplant und gebaut. Ich war erst die Tage in einem Kreis unterwegs in Nordrhein-Westfalen, die planen einen Schulneubau für 100 Millionen Euro für eine Gesamtschule und werden das Konzept von Community-Zentren von Anfang an auch baulich mitdenken. Ne? Das ist nicht die große, also das ist tatsächlich auch nicht das große Argument, was ich jedes Mal gehört habe. Es gibt auch in einer anderen Kommune, auch eine kreisangehörige Kommune im Rande des Ruhrgebiets, die macht das jetzt eine dezentral. Die hat gesagt, wir haben verstanden, was da ist. Wir haben jetzt einfach nicht das Geld, eine Liegenschaft neu zu entwickeln. Daneben eine Straße weiter übernehmen wir jetzt aber ein Haus und gestalten es komplett anders nach der Idee von Community-Zentrum. Um, ne? In einer Ruhrgebiets-Großstadt ist es so, dass ein Träger jetzt ein Jugendzentrum übernimmt und das auch umbaut und erweitert und dann als Jugendzentrumsort für den Sportschwerpunkt auf eine Schule zugeht und die Schule ja gesagt hat, wir machen das und diesen Community-Zentrum-Gedanken übernimmt. Ne? Es geht darum, die Vielfalt dessen der Ressourcen am Ort sind zu bündeln und in eine systematische Kooperation mit Schule zu bringen. Nicht nur eine sozialräumliche Öffnung von Schule, sondern eine tatsächliche Mitgestaltung des Ortes an Schule zu ermöglichen. Und das bedeutet aber, und das ist das härteste Brett, es ist nicht Geld, es ist auch nicht Personal, es ist Kulturwandel. Etwas zulassen, was bisher anders ist. Es gibt auch so also etwas wie Verantwortungsgemeinschaften herzustellen, ne, für Kinder. Schule kann das nicht alleine, das merken sie. Aber das bedeutet auch, dass sie, dass Schule, und ich habe eher den Eindruck, dass sie das auch gerne möchten, durchaus auch Verantwortung teilen möchte. Aber es braucht dafür einen Rahmen, nicht einfach so. Und der Community-Ansatz wäre genauso ein Rahmen, wie man Ressourcen, die vorhanden sind, auch tatsächlich Schule systematisch zur Verfügung stellt.
Ja,
Und
also
das.
mutig, mutig sein, ne, letztendlich. Also jede Einzelperson muss eigentlich nochmal sich selbst auch hinterfragen, so was für ein Typ bin ich vielleicht auch, was für eine Persönlichkeit habe ich. Bin ich eher so ein bisschen ängstlich vielleicht und sage dann sofort, nee, das funktioniert alles nicht. Oder bin ich bereit, und ich glaube, da müssen dann ja alle bereit für sein, ja, eben diese Verantwortungsgemeinschaften zu bilden, neu zu denken und so weiter, ne?
Genau, also sich auch darauf einzulassen, dass Schule ein Teil einer Lebenswelt von Kindern ist,
Ja.
ne? Und ein Teil auch Verantwortung trägt, aber Verantwortung rund um Kinder aufbauen würde. Weil das Zauberhafte an dieser Idee des Community-Zentrums, Kinder stehen im Mittelpunkt. Und das tun sie sonst nicht. In dieser Gesellschaft kommen Kinder nicht vor und sollen auch nicht vorkommen. Dafür entwickeln wir also Sonderumwelten, dafür, dass alles andere ohne Kinder laufen kann. Aber so würden Kinder systematisch vorkommen als Minderheit in einer alternden Gesellschaft. Aber dafür brauchst du noch zwei weitere Dinge, meines Erachtens. Und das heißt, den Schatz der alternden Gesellschaft heben. Wir haben es jetzt mit älteren Menschen zu tun, die in die Rente eintreten. Die sind so gesund, technikkompetent, mobil, gut gebildet und so weiter, wie keine andere Großelterngeneration zuvor. Das gab es noch nie. Aber diesen Schatz der alternden Gesellschaft, der wird nicht gehoben. Weil das Engagementpotenzial von älteren Menschen ist zwar erhöht, aber stagniert. Weil es keine systematische Ansprache gibt. Und das wäre relativ simpel. Wir stimmen mal vor, in so ein Community-Zentrum. Jeder 65-jährige Person würde einen Happy-Birthday-Brief vom Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat bekommen, sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und es beginnt jetzt wahrscheinlich eine neue Lebensphase. Sie sind ja schon in einer neuen Lebensphase. Und im Community-Zentrum Ihres Vertrauens können Sie eine Beratung bekommen über Engagement in Ihrer Kommune. Da sitzt dann jemand von der Stadt oder der AWO oder Caritas und so weiter und macht eine freiwillige Beratung. Wer es möchte, könnte man sich zum Beispiel über QR-Code eine halbe Stunde ein Gespräch buchen. Hat man in der Corona-Pandemie auch geschafft, dass Terminbuchungssysteme online und öffentlichen Dienst Behörden möglich sind. Also das geht schon alles. Die Systeme sind alle da. Die Daten sind alle da. Das Einzige, was es kostet, ist das Porto. Und es gibt auch Kommunen, die genauso etwas jetzt angehen.
Aber also, du sagst jetzt, die Ansprache fehlt. Deswegen stagniert diese Arbeit oder dieses Ehrenamt im Alter. Gibt es auch noch andere Gründe, auch belegte Gründe irgendwie dafür, warum es stagniert?
Also es ist wirklich, also unter andersrum ist es die Frage, wie finden eigentlich ältere Menschen ins Ehrenamt? Das ist also aufschlussreicher, als wenn man sich Gründe für und gegen Gründe anschaut, sondern eher, was sind Gelingensfaktoren? Es gibt
Ich merke schon,
zwei.
du schiebst mich immer wieder in diese Ressourcen- und Lösungsorientierung und nicht dieses, was geht nicht, sondern was
Genau.
funktioniert.
Also
Ja, verstehe
ich
schon.
arbeite ja nicht im Bildungssystem, also im Schulsystem.
Ja.
Also die Gründe, warum Menschen oder die Wege, wie Menschen ins
Ja.
Engagement finden, sind zwei Stück. Entweder Zufall, und das ist schlecht, oder sie waren schon vorher engagiert und bauen das Engagement dann aus. Beim ersten kann man nicht so richtig viel machen. Beim zweiten kann man nicht so richtig viel machen. Am ersten, am Zufall. An dem kann man arbeiten. Und wir haben das mal ausgerechnet, wenn wir es nur schaffen würden, 10% der sogenannten Boomer-Generation, unscharfer Begriff, aber wir sagen mal, alle, die in den 60er Jahren geboren worden sind, ne? Alle, die in der sogenannten Boomer-Generation geboren worden sind, nehmen wir als Grundgesamt. Wenn wir es schaffen würden, 10% von denen in dieser Generation für Engagement für im weiten Bereich Kinder und Jugend zu gewinnen, hätten wir mehr Engagierte als pädagogisches Personal in Kitas und Grundschulen zusammen. So groß ist diese Generation. 10%. Und deswegen sage ich, das muss möglich sein. Es muss ja nicht mal regelmäßiges Engagement, es kann sein projektförmiges, sequenzielles, es kann von mir aus auch ein digitale Formate sein. Weiß der Teufel, aber diesen Weg zu beschreiten, den Schatz der alternden Gesellschaft zu heben. Weil das ist eine, die Boomer-Generation ist eine Generation mit ganz, ganz viel Potenzial. Die können ganz viel. Das sind Menschen, die dieses Land mitgeprägt und aufgebaut haben. Und wir sehen ja auch, dass das Generationensolidarität hoch ist. Also in den wenigen Befragungen, die es dann gibt, wird dann aufgezeigt, dass die Verhältnisse zwischen den Generationen ganz gut ist. Also vor allem Großeltern werden sehr, sehr gut gesehen. Und auch einmal ist die Oma cool. Das gab es früher nicht. Also wir haben ja auch einfach neue Großeltern. Und die Großelterngeneration in Befragung hält nichts davon, dass das Schulklo stinkt. Und umgekehrt halten junge Menschen auch nichts davon, von Rentenkürzungen und schlechter Pflege. Auch das sehen wir nicht. Und das ist ja ein Riesenschatz in der alternden Gesellschaft, dass wir trotz allen Diskussionen um sowas wie Klima, Gender und so weiter, die Triggerpunkte können wir alle aufzählen, es mit einem dann doch intakten Solidarverhältnis zwischen den Generationen zu tun haben. Und das nicht zu gefährden, sondern umgekehrt als Ressource zu nutzen, 10% zu gewinnen für Engagement für die nachkommende Generation. Gerne rund um Community-Zentren, aber wenn nicht dort, dann auch gerne woanders. Das muss doch möglich sein. Also das glaube ich nicht, dass es nicht möglich sein soll. Dafür brauchen wir Instrumente. Und da hilft schon so eine systematische Ansprache. Aber damit alleine ist es noch nicht getan, weil wir haben Kinder immer noch nicht in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben jetzt Haus um sie herum gebaut, sodass die Leute, die sowieso engagiert sind oder auch von Berufszweigen etwas oder Berufswegen etwas Soziales oder Kulturelles tun, dass das erfahrbarer und näher wird. Jetzt haben wir auch noch zusätzlich Engagierte mit vielen Fertigkeiten und Ressourcen, die relevanten anderen, ein Erwachsener außerhalb der Familie, der in positiver Art und Weise verrückt nach einem Kind ist. Und dann als drittes fehlt uns noch, dass wir die Kinder mal was fragen. Und zwar nicht nur, wie geht's dir, sondern was machen wir jetzt? Und Partizipation, alter Begriff, ich weiß, kann wahrscheinlich kein Mensch mehr hören, aber die tatsächliche Beteiligung von Kindern, wenn es darauf ankommt. Nicht nur, wie soll der Spielplatz hier aussehen? Wir haben das immer aufgenommen und in 3 Jahren fangen wir mal an, den zu bauen. Sondern, wie sieht das hier eigentlich aus in der Schule? Ist das eigentlich, ihr verbringt hier echt viel Kindheit. Ist das eigentlich okay, dass die Wandfarbe so ist, wie sie ist? Wie sieht es mit dem Stundenplan aus? Wollen wir mal gemeinsam über einen Stundenplan reden? Wie man den vielleicht gemeinsam gestalten kann? 45 Minuten, eine Stunde, eine Schulstunde, ist das das, was ihr braucht? Und da merken wir schon, allein diese Fragen zu stellen, die den Alltag von Kindern berühren, das klingt wie eine absolute Revolution. Aber ich sage immer, auch wenn ich so mit Bildungspolitikern und so zusammensitze, sage ich immer, keiner von uns hier im Raum würde wahrscheinlich als Schülerin eine normale Schulwoche durchhalten. Also gesagt, wann man wie still sitzen muss, wann man was essen oder trinken darf. wann man aufs Klo gehen soll oder nicht, wann man sich mit was zu beschäftigen hat. Das kann man vielleicht so machen, wenn man von 8 bis 12 in der Schulbank sitzt mit einer Pause dazwischen, aber nicht, wenn man den ganzen Tag sitzt. Und das heißt, man muss anfangen, Kinder tatsächlich zu fragen, zuzuhören und Kindern gemeinsam etwas zu verändern, partizipativ zu verändern.
Wer hat denn was davon, wenn wir sie nicht fragen?
Ich glaube, es hat am Ende des Tages keiner was davon, wenn wir sie nicht fragen. Wir wollen ja ein demokratisches Gemeinwesen und so weiter. Aber dafür müssen wir lernen, das zu tun. Und das meine ich schon wieder. Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, immer auf diesen Kulturwandel, der teurer und ist gefühlt als Geld. Wie schön wäre das, wenn wir all diese Probleme mit der pfiffigen Idee in Milliarden ändern können. Können wir aber nicht. Und selbst wenn wir 100 Milliarden in ein dysfunktionales System reinkippen, wird es am Ende nicht besser werden. Also selbst wenn wir die Klassengröße um 10% geringer machen, glaube ich nicht, dass es signifikant dazu führen wird, dass die Schulabbrecher, also die Kinder ohne Schulabschluss, in 10 Jahren erhöht ist. Das wird nicht passieren, weil das System es nicht hergibt. Von daher müssen wir darüber nachdenken, wie einen Kulturwandel Kinder in den Mittelpunkt stellen und dann auch mit ihnen etwas gemeinsam gestalten zu können oder Kinder erstmal gestalten zu lassen, und zwar mehr als nur in einem Kunstprojekt, sondern systematisch bei Entscheidungen zu Wort kommen zu lassen. Da haben wir ja im Buch die Zukunftsräte vorgeschlagen. Das ist jetzt außerhalb des Schulkontextes, sondern eine Gruppe junger Menschen, die in irgendeiner Art und Weise, ob gewählt, delegiert, wie auch immer, gibt es verschiedene Modelle, neben einem Stadtrat oder dem Landtag oder dem Bundestag als eigenes Gremium fungiert, mit dem Recht, ExpertInnen einzuladen und so weiter, um vor anstehenden Entscheidungen Stellungnahmen abzugeben. Mit dem Trick, dass das beschlussfassende Gremium, also Bundestag, Landtag, Stadtrat, Kreistag, sich öffentlich zu dieser Erklärung des Zukunftsrats, also zur Stellungnahme des Zukunftsrats erklären muss. Man muss öffentlich dazu diskutieren. Die kann nur sagen, wir nehmen die Perspektive junger Menschen hier wahr, aber wir entscheiden ganz anders. Aber wir erklären, warum. Es kann ja von mir aus mal Sachgründe haben. Aber, und ich habe ein positives Bild von PolitikerInnen, man würde sich tatsächlich einmal mit der Perspektive auseinandersetzen, weil viele Politikerinnen, gerade auch in Räten, Stadträten, Kreistagen und so weiter, haben gar keinen lebensweltlichen Kontakt mehr zu Kindern. Guck dir mal das Durchschnittsalter von Stadträten an. Die sind ja sehr alt, häufig im Medienalter weit über 50. Das sind Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere Demokratie einsetzen. Das sind Leute, die es meistens sehr, sehr gut meinen. Also kein Bashing. Aber woher sollen sie die Perspektive junger Menschen kennen, weil sie, wenn sie sich nicht damit befassen müssen und im Alltag damit nicht also befasst sind, ne? Und da
Und
ist,
man
glaube ich,
könnte wahrscheinlich auch noch mal gucken, aus welchem Bildungsstand, welchen Background ist da überhaupt, ne? Ist es männlich, weiblich und so weiter, ne? Das könnte man auch noch mal gucken.
das sind alles Nachfolgefragen, ne?
Ja.
Das sind alles dann, wenn man so ein positives System hat, wie kann man das auch tatsächlich
Ja.
gerecht gestalten? Aber dafür muss man erst das positive System haben. Also wenn wir sagen würden, wir verlängern das gemeinsame Lernen systematisch bis einschließlich der 8. Klasse, sagen wir jetzt mal, ne? Da
Ja.
gibt es viele Menschen in der Bildungsforschung, die sagen, es ist genau das. Trotzdem würde wahrscheinlich danach getrennt und aussortiert werden. Wir hätten uns auch damit mit Effekten zu tun, aber wir könnten vorher schon was besser vielleicht machen, ne? Also, aber bis zu diesem, aber trotzdem wird es danach negative Effekte geben. Und ich würde ja sagen, ich bin ja ressourcenorientiert, ist ja gut, dann müssen wir uns überlegen, wie wir Dinge besser machen können und uns nicht darauf fokussieren, wie danach getrennt wird.
Wie fange ich denn jetzt dann, also das sind ja schöne Lösungsvorschläge auch und ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass ich das ganz alleine nicht schaffe, sondern ich brauche eben eine Gemeinschaft. Wie fange ich jetzt, der kleinste Minischritt,
Ja.
womit kann ich jetzt gleich anfangen?
Du meinst, du als Lehrerin?
Ja.
Ja. Zwei Sachen, obwohl ich deine Schule nicht kenne, thematisieren im Kollegium und eventuell mit der Schulleitung sprechen. Und das Zweite, mal den Computer anschmeißen und gucken, welche Verbündeten du findest innerhalb von 5 Minuten Gehzeit vom Schultor weg. Das sind die kleinen Dinge, mit denen man anfangen kann. Auf die Ressourcen schauen, die man hat, auf den Spielräume identifizieren, die es gibt, und dann anfangen, Konzepte zu entwickeln. Auch zusammen, ich weiß nicht, ob in der Schule, in der du arbeitest, einen Träger für den Ganztag vorhanden ist, wenn es ein offener Ganztag ist, den offenen Ganztagträger ansprechen, und zu gucken, wie man auch das Angebot durch eine systematische Integration von denen, die vorhanden sind, im Stadtteil, im Sozialraum, vervielfältigen kann.
Dann sind wir natürlich jetzt wieder auf einer Erwachsenenebene, ne? Also ich meine, das haben wir eben schon angesprochen letztendlich, aber auch da gibt es ja Schülervertretungen, auch in meiner Klasse. Da kann ich ja auch erstmal irgendwie alle ins Boot holen und vor allem eben Partizipation der SchülerInnen nehmen, ne? Das ist
Genau,
wahrscheinlich, also.
also das war jetzt für die
Ja.
Veränderung, für die pädagogische Praxis, sich wirklich immer wieder die Frage stellen, nicht nur ich entscheide Dinge hier als pädagogische Fachkraft, als Lehrkraft, sondern da identifizieren, wie man im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die es im Moment gibt, radikale Partizipation leben kann. Und das ist ja wirklich auch interessant, wenn man zum Beispiel im Moment eine Frage, wo ich ständig gefragt werde, wo ich da überhaupt kein Experte für bin, wo ich mich dann auch meistens eine Antwort drücke und sage, fragen Sie jemand anders, ist aber Smartphone-Verbot. Smartphone-Verbot in Schulen. Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Aber das Interessante ist, wenn man, also die Schulen, die ich besucht habe und mit Schulen darüber, mit Schülerinnen dann darüber geredet habe, war eigentlich es immer hilfreich, wenn es einen Entschluss von Schülerinnen und Lehrerinnen gemeinsam gegeben hat. Ich habe eine Schule im Sauerland vor Augen, die genau das gemacht haben. Und die Schüler haben sich ihm sogar erst gegenüber der Skepsis der Lehrkräfte für ein Handyverbot ausgesprochen. Das macht jetzt Gemeinschaftsgefühl und so weiter als kaputt, wenn jeder in der Pause auf den Screen schaut. Das wollen wir so gar nicht. Ne? Und Insta und so, alles, TikTok, alles, was dazugehört, die Darstellung, das wollen wir gar nicht. Es war etwas, was aus den oder von den SchülerInnen heraus entschieden worden ist, aber die mussten erstmal gefragt werden bei einer solchen Entscheidung und eben auch im Dialog. Und übrigens, die Eltern waren da ziemlich gegen das Handyverbot, weil sie dann ihre Kinder gar nicht erreichen konnten im Falle des Falles. Ne? Dann werden immer so Horrorszenarien wie Amoklauf und so weiter aufgerufen. Das war dann durchaus etwas, was mich beeindruckt hat. Auf der anderen Seite, und ich sage dir, warum ich da gar nicht so was zu sagen kann, weil ich auch auf der anderen Seite sehe, wenn erwachsene Kinder die digitale Welt versperren, aus sicherlich guten Gründen, sich aber nicht die Frage stellen, was bieten wir Kindern denn stattdessen? Sondern mal, es ist das Handy weg, hast du Pech gehabt, aber kümmert sich trotzdem keiner um dich. Ist mit den Ursachen vielleicht sehr starker digitaler Nutzung digitaler Welten überhaupt nicht also es wird überhaupt nicht adressiert. Es wird einfach nur das Spielzeug weggenommen, aber ohne
Ja.
es mit einem irgendwie zu beschäftigen. Deswegen halte ich das immer für sehr kurz gegriffen.
Jetzt noch zum Abschluss. Wenn es einen Aspekt gibt, der dir ganz besonders wichtig ist, der in Erinnerung bleiben soll jetzt von diesem Gespräch, was wäre das?
Wir müssen den Kulturwandel ernst nehmen. Es muss sich etwas in den Köpfen ändern, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Vom Kind aus heraus eine Reform des Bildungssystems in der Praxis zu vollziehen. Das ist das, was wir meines Erachtens ist eine hohe, brauchen. Das ist ein hoher Anspruch, das ist mir bewusst. Es ist eben nicht zu sagen, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Geld. Ja, das kann man alles sagen. Vielleicht geht es auch gar nicht ohne. Aber das zum ersten einmal zu sagen, wo können wir in den Stellschrauben, die wir haben, und das ist, wie wir mit Menschen untereinander umgehen, wie können wir das tatsächlich so verändern, dass Kinder im Mittelpunkt stehen? Nicht wie funktioniert die Schule hier am besten. Das kommt schon nachhinein, aber wenn es Kindern gut geht, Kinder tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen. Das wäre wichtig, wenn das als Ausgangsfigur vom Gespräch hängen bleiben würde.
Okay, ich danke dir.
Gerne.